Haben Sie eine Vorstellung von dieser Situation am Grab, die Auferstehung am frühen Morgen? Es ist sehr früh. Ich stelle mir es vor, Frühling in Palästina, nicht ganz so kalt wie bei uns. Es ist noch dunkel, vielleicht sieht man schon den Horizont langsam aufleuchten und es machen sich Frauen auf den Weg dorthin. Wie viele, da sind die Evangelisten sehr unterschiedlicher Ansicht. Das ist wahrscheinlich genauso, wie wenn man nach einem Fußball- oder Eishockeyspiel sich vors Stadion stellt und Fans versucht zu fragen, was sie da für ein Spiel gesehen haben. Je nachdem, was sie da für einen Anhänger welcher Mannschaft erwischen und wie aufmerksam der dabei war, werden sie sehr verschiedene Ansichten kriegen und nicht der Meinung, dass das dasselbe Spiel war, was diese zwei, drei, vier Leute da beschreiben. Also wundert es nicht, dass bei Johannes eine Frau morgens am Grab ist, Maria von Magdala, bei Matthäus sind es dann zwei, da ist die andere Maria, die Frau des Klopas, dabei. Bei Markus sind es drei, da haben wir noch eine Salome. Und bei Lukas sind es Frauen unbestimmter Zahl. Also ich stelle mir da mindestens 25 bis 45 Frauen vor, weil Frauen tauchen meistens ja in größeren Horden auf in Palästina. So ist das am frühen Morgen. Die Grabwachen sind über alle Berge. Und zwei Männer, die natürlich wie immer zu spät dran sind an den Ereignissen, leisten sich einen Wettlauf. Der Ältere gegen den Jüngeren. Der Ältere hat keine Chance, er ist später am Grab. Aber der Jüngere ist gut erzogen. Gehen wir mal davon aus, dass es sich um den Evangelisten Johannes handelt, den Jesus liebte. Er bleibt wohlerzogen an der Tür stehen und lässt dem Älteren den Vortritt. So ist die Situation. Was für Gefühle stehen da im Raum? Eine Mischung aus Beklemmung, Angst, natürlich eine kurze, schlechte Nacht nach dem Albtraum des Vortages, vielleicht auch eine merkwürdige Erregung, Anspannung. Da bahnt sich was an, von dem ich keine Ahnung hatte. Osterjubel, Freude liegt noch in weiterer Ferne. Wir sind also bei diesen beiden Männern an der Pforte zu dem offenen Grab. Und was man da vorfindet, schaut gar nicht nach Raub eines Leichnams aus. Weil wenn sie schnell einen Leichnam mitnehmen, was tun sie dann? Sie packen den so, wie er ist und tragen ihn weg. Sie machen sich nicht die Mühe, dass sie den erst auswickeln und eventuell dann das Schweißtuch, das auf dem Gesicht lag, auch noch irgendwie kunstvoll an einer anderen Stelle zu drapieren. Das würden sie nicht machen. Es sei denn, sie sind Anhänger einer Verschwörungstheorie, dann ist natürlich klar, dass das eine Inszenierung ist, um es nicht aussehen zu lassen wie einen Leichenraub. Klar. Es ist faszinierend, was über diesen Lieblingsjünger steht. Er sieht und glaubt. Das Wörtchen Glauben ist im Johannesevangelium das Schlüsselwort. Es geht um nichts anderes, als glauben zu können. Er sieht und glaubt. Wenn Sie drüben in der Franziskanerkirche sich das heilige Grab anschauen, da haben Sie es. Das Abbild des Auferstandenen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Beerdigung von Johannes Paul II. 2005. Er ließ diesen Ritus wieder anwenden bei sich. Am offenen Grab wurde über den eingewickelten Leichnam ein Tuch aufs Gesicht gelegt. Das Schweißtuch, das Schleiertuch der Veronika. Es bestand aus dem wertvollsten Material der Antike, Muschelkalkseide, Byssus, silbrig, durchsichtig, im Licht schillernd, fast regenbogenfarbig, transparent und, das Wichtigste, man kann es nicht bemalen. Auf diesen Fasern dieser Muschelkalkseide das sind die Befestigungsschnüren von gewissen Muschelarten im Meeresboden, auf diesen Fasern haftet nichts, keine Farbe. Ich kann es nicht bedrucken, ich kann es nicht bemalen. Es gibt aber ein Artefakt auf dieser Welt, wo Muschel, Kalk, Seide ein Abbild trägt. Es ist das Schleiertuch von Manopello. Sie können es in den Abruzzen nicht weit weg von Rom besuchen und verehren. Es ist das Antlitz des gerade auferweckten Herrn Jesus Christus. Sie sehen noch Teile von Schwellungen, aber die Augen öffnen sich. Wenn Sie so wollen, wenn es Ihr Glaube hergibt, ein Wunder, weil es kein zweites Stück auf dieser Welt gibt. Man kann Muschelkalkseide nicht bemalen. Und wieso die Fasern dieses Tuches in sich farbig sind, ich habe keine Erklärung dafür. Nehmen wir an, dass es das ist, was Johannes sieht und wodurch er zum Glauben kommt. Das ist ein Ereignis, was ihn verändert. Vielleicht ist es auch ein Ereignis für Sie, wenn Sie in Turin stehen vor dem Leichnamstuch. Auch ein Artefakt, das man nicht erklären kann. Es gibt auch nichts Zweites dieser Art. Oder in Manopello. Sie stehen davor und das verändert Sie. Wie alles im Glauben. Der Glaube ist die Begegnung eines Menschen mit etwas, was er sich nicht erklären kann und was ihn herausholt aus seiner kleinen Welt. Da ist was anderes. Da ist was viel Größeres. Auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Es weitet meinen Blick. Das versucht Petrus zu erklären in dieser ersten Lesung. Die erste Lesung, die Sie gehört haben, Apostelgeschichte 10, ist eine Taufpredigt. Und zwar bei der ersten Taufe eines Heiden, die Petrus vollzieht, am römischen Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10. Was er berichtet, ist, wie der Glaube weitergegeben wird. Durch Zeugen. Jemand hat was erlebt und erfahren und erzählt es weiter. Das machen sie übrigens auch alle. Wenn sie irgendwo im Urlaub waren und sagen sie, oh, das war toll. Oder heute machen sie dann irgendeinen Statusbericht auf WhatsApp oder sonst wie und lassen andere teilhaben. Sie erzählen weiter, was sie persönlich beeindruckt. Das ist die Qualitätsweise, wie man Glauben weitergibt. Wenn Sie ein bisschen in Ihrer eigenen Biografie kramen, war das bei Ihnen auch so. Also wenn Sie jetzt nicht gerade gezwungen da sind, weil Sie den Familienfrieden aufrechterhalten wollen, wenn Sie nicht gerade da sind, weil man das halt so macht, sondern wenn Sie da sind, weil Sie sowas wie Glauben in sich haben, dann gab es da sowas. Es gab entweder selbst ein Ereignis, wo sie eine Ahnung bekommen haben von der übernatürlichen Existenz Jesu, dass er lebt, oder sie haben Menschen getroffen, die sie irgendwie fasziniert haben. Menschen, die irgendwelche Eigenschaften hatten, die sie auch gerne hätten haben wollen. Besonders geduldig, besonders einfühlsam, besonders weise, besonders klug, besonders tatkräftig, besonders aufopferungsbereit. Und das kann auch ein ganz normaler Job sein. Es kann ein Lehrer sein, der auf die Art und Weise Zeugnis gibt. Es kann eine Krankenschwester sein. Es kann ein Arzt sein, der irgendwie etwas spürbar macht. Es gibt auch einen Rechtsprofessor, der gerne hier die Kirche besucht, der bekennender Christ ist. Er erzählt, dass immer wieder Studenten überrascht sind, wenn sie erfahren, dass er gläubig ist. Und dann stellt er immer die Rückfrage, seien Sie mal ehrlich, wenn Sie mich so beobachten in meinem Verhalten, meinen Studenten gegenüber, haben Sie das nicht eigentlich erahnen können? Durch Zeugnis komme ich zum Glauben. jetzt bin ich bei Ihnen, die Sie hier sitzen. Warum auch immer? Um den Familienfrieden zu wahren, weil es sich so gehört oder weil Sie Jesus Christus schon begegnet sind. Wir haben mittlerweile wieder diese schöne Tradition der heiligen Gräber. Die werden jetzt nicht sofort abgebaut, denn das Entscheidende ist das leere Grab. Hinter mir steht auch eines, das die Familie Geiger wieder liebevoll aufgebaut hat. In einigen Kirchen hier finden Sie welche. Ich weiß es von St. Konrad, von der Franziskanerkirche und bestimmt noch von vielen anderen, wo ich es nicht weiß. Gehen Sie da nicht als Tourist hin. Gehen Sie da nicht hin, um zu gucken, welches am schönsten ist, wo es die tollsten bunten Kugeln, die meisten Lichter und die größten Blumenmeere gibt. Tun Sie das nicht. Gehen Sie da hin mit einem Augenblick Zeit für eine Begegnung mit dem leeren Grab. Christus ist auferstanden, weil das Grab leer ist. Und da draußen gibt es ganz viele Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Die denken, entweder es ist zu Ende mit ihrem Leben, wenn sie tot sind, oder aber sie glauben, sie hätten die ewige Jugend, wenn sie nur das richtige Essen und genug Sport machen. Der Glaube des Christentums ist ein anderer. Und die Menschen warten auf sie. Sie warten auf dich, dass du davon erzählst, dass das Grab leer und dein Herz voll ist. Amen.